Super Science News.
Herzlich willkommen bei Super Science Me, der neuen Sendung für Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich gestalte Super Science Me gemeinsam mit einer riesigen Scientific und Non-Scientific Community. Diese Sendung ist forschungsenthusiastisch und möchte gleichzeitig jene Wissenschaft in den Vordergrund rücken, die weiß, dass sie Wissenschaft und nicht Wahrheit. Die nicht aus jedem Problem einen Nagel macht, nur weil sie allein Hammer zur Verfügung hat. Hier wird wissenschaftliche Theorie mit literarischer Spekulation und künstlerischer Intervention infiziert. Dazu wird in Features, Interviews, Hörspielen und Berichten auf produktive Weise vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Hier geht es um Fiction and Fact, um SF im Sinne der Philosophin Donna Haraway. Science Fiction, Speculative Fabulation, String Figures, Speculative Feminism, Science Fact. In der ersten Ausgabe von Super Science Me wird es um ein Motiv gehen, das in der Literatur und vor allem in der Science Fiction Literatur immer wieder und in sehr unterschiedlicher Form auftaucht. Es wird um Gesellschaften gehen, die nur aus weiblichen Mitgliedern bestehen. Die heutige Sendung ist dem Thema Single Sex Worlds bzw. Single Gender Societies gewidmet. Genauer gesagt, fiktiven Gesellschaften, die nur aus Frauen bestehen. Ausgehend von Science-Fiction-Literatur, und Achtung, es werden hier zahlreiche Leseempfehlungen ausgesprochen, werden wir Stimmen aus Literaturwissenschaft, Kunst und Demografie hören. Auch wenn man auf ein so spezielles Thema fokussiert, bleibt Science-Fiction ein weites Feld. Magdalena Hangl, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Wien, und absolute Science-Fiction-Expertin, führt uns durch das bunte, aufregende und kontroverse Dickicht von feministischer Science-Fiction.
Man kann sagen, dass es viel mehr Single-Sex-Worlds gibt, in denen nur Frauen existieren, als in denen nur Männer existieren. Mhm. Und das ist etwas, das dich aber nicht überrascht.
Es überrascht mich insofern nicht, dass ich einerseits ein Zitat von Joanna Russ kenne, die darauf Bezug nimmt und die das damit erklärt, dass Männer so sehr kulturell dominant sind im Gegensatz zu Frauen, auch im globalen Norden, dass sie einfach das nicht brauchen. Also dass sie nicht hergehen müssen und sagen, okay, wir wollen uns jetzt eine Gesellschaft ohne Frauen vorstellen, weil die wäre schöner, weil sie sowieso die Macht in unserer zeitgenössischen Gesellschaft haben. Und viele dieser Texte, die Gesellschaften mit nur Frauen oder androgynen Lebensformen beschreiben, sind Texte von feministischen Frauen, von queer-feministischen Frauen, Frauen mit einem Sternchen natürlich, also die als Frauen sich identifizieren oder in irgendeiner Weise eine kulturelle Frauenrolle einnehmen, die eben dann darüber nachdenken, was für Möglichkeiten Frauen in einer Gesellschaft nur mit Frauen haben.
Die Vorstellungen von reinen Frauengesellschaften als Utopien und fiktive Versuchsanordnungen sind also gewissermaßen auch eine Reaktion auf eine männerdominierte Gesellschaft. So die These der Schriftstellerin Joanna Russ, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Es ist daher auch interessant, den gesellschaftlich-historischen Hintergrund dieser Fiktionen zu betrachten.
Wobei ich auch sagen muss, dass diese Single-Sex-Gesellschaften in Literatur eine Blüte hatten, eben so 70er, 80er Jahre, und das ist seitdem doch weniger geworden. Diese Phase der Literaturproduktion steht natürlich sehr stark im Zusammenhang mit der feministischen Bewegung, mit der zweiten Frauenbewegung und in späterer Folge eben auch mit Strömungen innerhalb der Frauenbewegung. Deshalb argumentieren viele dieser Texte auch essentialistisch durch diese essentialistische Strömung in der zweiten Frauenbewegung, die noch immer gesagt hat, Frauen sind die besseren Menschen, weil sie Kinder zur Welt bringen, sich um die Kinder sorgen. Sie haben diesen Mutterinstinkt biologisch determiniert in sich. Und deshalb, wenn sie eine Gesellschaft formen würden, wäre die besser.
Obwohl die Texte, die hier angesprochen werden, sehr unterschiedlich sind, gibt es grundlegende Gemeinsamkeiten.
Es gibt klare Trends, also gerade in feministischen Kontexten. Natürlich dann abhängig davon, in welcher feministischen Strömung sich die Autorinnen verorten, klare Präferenzen. Beginnen mit frühen Texten, also die ersten Single-Sex-Gesellschaften sind Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts verfasst worden und beschreiben dann eben Enklaven von Frauen, die vor Jahrhunderten aus irgendeinem Grund abgetrennt wurden. Dann wurden alle Männer getötet oder haben sich umgebracht oder sind einfach irgendwie verschwunden. Und die Frauen dort versuchen dann, gemeinsam eine eigene Gesellschaft aufzubauen. Für die ist das am Anfang sehr anstrengend, aber durch oft gezielte genetische Fortpflanzung oder sogar Manipulation schaffen sie es dann, bessere Frauen schon wirklich zu züchten. Und besonders eben in diesen frühen Texten sind ja ganz oft rassistische Stereotype mitverankert oder es geht, oder sind wirklich Texte, die diese feministischen Utopien mit Eugenik kombinieren. Später sind diese Eugenik-Gedanken dann weg, also gerade in den Texten der zweiten Frauenbewegung. Aber trotzdem ist diese biologische Determinierung von Frausein und Mannsein ganz massiv.
Das war Mind Your Own Business von Delta 5 aus 1979. Ihr seid noch immer bei Super Science Me auf Radio Orange 94.0, heute über das Thema reine Frauengesellschaften in der Literatur Mit der Literaturwissenschaftlerin Magdalena Hangl habe ich dann noch über einige konkrete Texte gesprochen, die solche Frauengesellschaften porträtieren. Einer der einflussreichsten und ersten literarischen Beschreibungen einer solchen reinen Frauengesellschaft ist Herland von Charlotte Perkins Gilman aus 1905.
Ja, Gilman beschreibt die Expedition von drei Männern aus den USA, also es ist ein englischsprachiger Text, die nach Südamerika fahren und dort eine abgeschottete Frauengesellschaft vorfinden. Das Südamerika ist es wichtig, es braucht einfach eine Leerstelle. Also diese Utopien brauchen eine Leerstelle, wo es möglich ist, eine neue Gesellschaft zu finden. Und das ist entweder auf Kontinenten, wo Karten noch weiße Flecken aufweisen oder unter der Erdoberfläche oder dann eben im Weltraum. Dementsprechend, deshalb hat sich dann auch das utopische Genre mit dem Science-Fiction-Genre so ganz gut verknüpft, weil eben durch diese Leerstellen wieder aufgemacht wurden. Und die drei Männer fahren eben einen Fluss in Südamerika hinauf, finden dann dort irgendwo auf einem Plateau eine Gesellschaft, wo es nur Frauen gibt. Diese Frauen wurden eben vor Jahrhunderten durch eine Naturkatastrophe, ich glaube es war ein Erdbeben, von der Außenwelt abgeschnitten und haben sich dann dort durch Jungfernzeugung fortgepflanzt und ganz strenge gesellschaftliche Regeln dafür aufgebaut.
Wenn wir von den Männern, dem Mann, von männlich und Männlichkeit sprechen, dann haben wir im Hinterkopf immer das verschwommene Bild einer lebhaften Welt mit all ihren Aktivitäten. Im Hintergrund sehen wir immer marschierende Männerkolonnen, Männer, die ihr Schiff in noch unerforschte Meere lenken, unbekannte Berge ersteigen, Pferde zähmen, Viehherden hüten, die pflügen, säen und ernten, in der Schmiede und am Hochofen schuften, im Bergwerk arbeiten, Straßen, Brücken und gewaltige Dome bauen, große Geschäfte abwickeln, in allen Universitäten einrichten, in allen Kirchen predigen, überall Männer, die alles tun, die Welt. Und wenn wir von Frauen sprechen, dann denken wir direkt an das weibliche Geschlecht. Aber diese Frauen mit ihrer ungebrochenen 2000-jährigen Frauenzivilisation hatten bei dem Wort Frau jenen weiten, farbigen Hintergrund vor Augen und das Wort Mann bedeutete für sie nur männlich, das männliche Geschlecht.
Spannend ist bei dem Text, dass diese Gesellschaft durch die Brille von drei Männern betrachtet wird, die nach Herland kommen, um die Gesellschaft kennenzulernen. Die Frauen sind ganz entzückt. Es gab jetzt auch seit Jahrhunderten keine romantische Liebe, weil lesbisch sein für die Frauen nie eine Option war. Das hat natürlich auch mit den kulturellen Umständen zu tun, unter denen das Buch verfasst worden ist. Und die Männer haben dann sofort irgendwelche Vorstellungen von den Frauen dort. Einerseits infantilisieren sie sie, stellen sie sich vor, dass alle diese braven, keuschen Jungfern sind, sondern erstaunen, wie sie das erste Mal ältere Frauen treffen. Die älteren Frauen dienen als oft in gesellschaftlich höheren Positionen, als Politikerinnen beispielsweise, und werden dann aber in späterer Folge auch mit drei Frauen verheiratet, weil sich die Frauen aus Hörnern denken, vielleicht wäre es doch ganz spannend, den Genpool durch Männer aufzufrischen. Die Geschichte endet dann, als einer der drei Männer versucht, seine Frau, unter Anführungszeichen, weil sie haben die Ehe nie vollzogen, zu vergewaltigen, weil er sagt, das ist das Recht, dass er jetzt die Frau besitzen darf. Die Frau wehrt sich aber, mit der Hilfe von Nachbarinnen wird der Mann eingesperrt und die drei Männer müssen dann Herland verlassen aufgrund dieser Straftat, die eben jahrhundertelang nicht vorstellbar war, weil es eben keine Männer gab und deshalb konnte es keine Vergewaltigungen geben.
Im Vergleich zu späteren Texten, die solche reinen Frauengesellschaften porträtieren, ist Herland ausgesprochen harmonisch und friedvoll. Später wird es etwas roher, vielleicht auch etwas brutaler. Etwa, wenn man Herland mit dem Roman The Female Man von Joanna Russ vergleicht. So mein Eindruck. Was sagt Magdalena Hangl?
Es kommt auf die Texte an. Also bei Joanna Russ ist es definitiv der Fall. Russ romantisiert Frausein nicht, im Sinne, dass Frauen eben die harmonischeren, lieblichen Geschöpfe sind, die dann gemeinsam eine pazifistische Utopie kreieren. Sie geht da ein bisschen realistisches, möchte ich mal sagen, daran und sagt, okay, auch wenn Frauen jetzt jahrhundertelang unterdrückt wurden, nur weil sie unterdrückt worden sind, heißt das nicht, dass sie nicht, wenn sobald sie in der Macht sind, nicht in ähnlichen Strukturen agieren können.
The Female Man von Joanna Russ erschien 1975. While Away, so heißt die rein weibliche Zukunft. Vier Protagonistinnen aus unterschiedlichen Zeiten treffen aufeinander.
Die eine kommt aus der zeitgenössischen Gegenwart, Die andere kommt ebenfalls aus einer Gegenwart, aber aus einer Gegenwart, in der Zweite Weltkrieg nie passiert ist und in der quasi eine ewige Depression, also 1930er Jahre Depression verhängt ist und deshalb auch Frauen nie unabhängig werden konnten, weil dadurch, dass es den Zweiten Weltkrieg nicht gab, in der Welt auch die zweite Frauenbewegung ausgeblieben ist. Dann gibt es eine Frau aus einer relativ utopisch veranlagten Zukunft, in der es nur Frauen gibt. Und die vierte Frau kommt dann aus einer Gesellschaft, ebenfalls aus der Zukunft, in der eine Frauengesellschaft und eine Männergesellschaft sich mit dramatischen Waffen und Konsequenzen bekriegen.
Mach nur so weiter, Schwester, meinte er. Also stieß sie ihn zu Boden. Es geschah blitzschnell. Nun lag er auf dem Teppich. Wie wahnsinnig blätterte sich durch das kleine Buch, was soll man unter solchen Umständen auch anderes tun? Es war ein kleines, blaues Bändchen, wie es, glaube ich, Highschool-Absolventen mit auf den Weg gegeben wird. Auf dem Umschlag stand in goldenen Lettern Verhaltensregeln für alle Situationen. Hure, Blätter, Blätter, Blätter. Brüder Zicke, Blätter, Blätter, Blätter. Nussknacker, Blätter, 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 Blätter. Gottverdammtes Krebsgeschwür, Blätter, Blätter. Kastriererin, Blätter. Denkt wohl, ihre sei aus Gold, Blätter, Blätter. Das hättest du besser nicht getan. Er gab ihr zu verstehen, dass sie einmal an Gebärmutterkrebs sterben würde. Sie lachte. Er gab ihr außerdem zu verstehen, dass sie seine guten Manieren unfairerweise zu ihrem Vorteil nutzte. Sie brüllte vor Lachen.
Nach diesem Kampf zwischen einer Zukunftsfrau aus While Away und einem zeitgenössischen Mann nimmt Joanne, eine zeitgenössische Frau, den kleinen blauen Männerratgeber an sich und blättert darin.
Ich schlug seine letzte Redewendung auf. Du blöde Nutte und so weiter. Darunter stand geschrieben, Mädchen gibt auf, weint, Männlichkeit wiederhergestellt. Unter echter Kampf mit Mädchen war gedruckt, nicht wehtun, Klammer, außer Huren. Ich holte mein eigenes rosarotes Büchlein hervor, das wir alle mit uns herumtragen. Schlug die Instruktionen unter Brutalität auf und fand, an den Wutanfällen des Mannes ist die Frau schuld. Auch für die Wiedergutmachung danach ist die Frau zuständig.
The Female Man von Joanna Russ.
Der Text ist vermischt diese Zeit- und Raumebenen wild und hat immer wieder diese Gedanken drinnen, wo dann eben aber auch zum Beispiel über Weiler bei dieser utopischen Frauengesellschaft klar gesagt wird, dass es dort keine Gewalt gibt. Oder eben nicht die Art von Gewalt, die wir aus dem modernen Patriarchat kennen. Oder auch beispielsweise keine Vergewaltigungen.
Ja, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang was über deine Forschung sagen und was dich dann auch an diesen Texten dann im Speziellen interessiert in diesem Hinblick.
Also ich forsche zum Thema sexualisierte Gewalt in fiktionalen Gesellschaften, schaue mir dort vor allem fiktionale Gesellschaften an, die im Kontext von Science-Fiction, Utopien, Dystopien verankert sind und wie in diesen alternativen Gesellschaftsentwürfen Machtverhältnisse aufgebaut sind. Das heißt, wie spielen die Geschlechter zueinander, welche Geschlechter gibt es überhaupt, wie spielt Rassismus und Klassismus in diesen Gesellschaften ebenfalls eine Rolle und wo wird dann in diesen fiktionalen Gesellschaften sexualisierte Gewalt ausgeübt.
I wanted 10 pence for the dryer. Yes, that was how we met. My laundry bag was broken. My clothes were soaking wet. I felt I needed hugging. You needed board and lodging. I can't complain. We went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer. And your jeans run into my shirt. You always were untidy. You want some coffee round at my place? It'll all seemed just a laugh. But you hadn't left there 2 weeks later. Your hair's all over the bath. It's good to get you to go. I had to learn to say no. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer. And your jeans run into my shirt. I can't complain, we went down the drain.
Das war Laundrette von Vivian Goldman. Ihr hört Super Science Me auf Radio Orange 94.0, heute zum Thema fiktive Frauengesellschaften. Und von der Literaturwissenschaft kommen wir jetzt zur Demografie. Sie untersucht die Struktur der Bevölkerung, also etwa auch aus wie vielen Männern und wie vielen Frauen sich diese zusammensetzt. Um über diese demografische Forschung mehr zu erfahren, habe ich Mark Louis zu einem Gespräch getroffen.
Also mein Name ist Dr. Mark Louis. Ich bin Demograf und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo ich die Forschungsabteilung für Gesundheit und Langlebigkeit leite. Unser Hauptforschungsgebiet sind ebenso Fragen, vor allen Dingen nach der Lebenserwartung, der gesunden Lebenserwartung, also vor allen Dingen, warum bestimmte Personengruppen oder Bevölkerungen länger und gesünder leben als andere. Und wir versuchen über diesen Weg eben die generellen Mechanismen, die hinter der Alterung oder der gesunden Alterung stehen, besser zu verstehen.
Mit einer gewissen Scheu offenbarte ich Mark Louis daher den Ausgangspunkt meiner demografischen Neugier, spekulative Science Fiction. Kein Grund zur Scheu aber, weil, wie er amüsiert erzählte, reine Frauengesellschaften in der Demografie alles andere als exotisch sind.
Das Erste, was ich in der Demografie, als ich studiert habe, kennengelernt habe, waren eigentlich nur weibliche Bevölkerungen. Weil die ganzen Zusammenhänge, die man in der Demografie kennen und verstehen muss, also wie wirkt sich jetzt eine Erhöhung der Lebenserwartung zum Beispiel auf die Altersstruktur einer Bevölkerung aus? Oder auch den Rückgang der Geburtenzahlen, wie wirkt sich das aus? Wie verändert sich die Altersstruktur? Was hat es wiederum für Einflüsse dann auch, diese veränderte Altersstruktur zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt oder auf den Heiratsmarkt? Das sind alles eigentlich so ziemlich komplizierte Prozesse. Und genauso wie die ganzen demografischen Maße, all diesen Dingen liegt das sogenannte stabile Bevölkerungsmodell zugrunde. Das ist also, sagen wir, eine theoretische Bevölkerung, von der erstmal angenommen wird, dass sich die ganzen demografischen Verhältnisse nie verändern. Und dieses stabile Bevölkerungsmodell ist eben rein weiblich, weil um das zu simulieren alles und durchzurechnen, braucht man im Prinzip erstmal keine zwei Geschlechter. Es reicht, wenn man praktisch die Frauen hat und die Töchter dazu und weiß, wie lange die leben. Und deswegen habe ich eigentlich ganz lange in meinem Studium und auch in viele Jahre meiner Arbeitswelt eigentlich nur mit reinen Frauenmodellen verbracht. Das ist in der Demografie ganz normal.
Die Geschlechterfrage ist also in der Demografie eine zentrale.
In der Demografie insgesamt treffen die Geschlechterunterschiede geschlechtsspezifische Entwicklungen, Trends, eigentlich das gesamte Spektrum. Also in meinem direkten Arbeitsbereich natürlich die Gesundheit und die Langlebigkeit. Also wie wahrscheinlich die meisten wissen, Frauen leben deutlich länger als Männer. Das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt, der uns ja eben auch dabei helfen kann, überhaupt zu verstehen, was Langlebigkeit beeinflusst. Also eine ganz wichtige Frage ist da, wie viel von diesem Lebenserwartungsvorteil, den die Frauen haben, der so 5 bis 6 Jahre in den westlichen Ländern beträgt, wie viel davon ist biologisch, also von der Natur vorgegeben, nicht direkt durch den Menschen beeinflussbar, und wie viel davon ist nicht biologisch, also durch den Menschen in irgendeiner Weise direkt oder indirekt manipulierbar oder beeinflussbar. Und gerade bei den Geschlechterunterschieden ist dann ja auch noch ein ganz interessanter Aspekt, dass die nicht konstant sind. Es ist nicht so, dass diese 5 bis 6 Jahre, die ich jetzt schon erwähnt habe, dass das ein Wert ist, der immer schon so war, sondern das ist sehr, sehr dynamisch. Das war vor 100, 150 Jahren, war das deutlich geringer. Da lag die Differenz bei 2 bis 3 Jahren. Und dann ging es so etwa Mitte des letzten Jahrhunderts. Das kommt dann auf die Bevölkerung an. Bei manchen hat es ein bisschen vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen, bei anderen dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Da muss man sich das vorstellen wie eine Schere, die dann auseinanderging zugunsten der Frauen. Zum Teil in den westeuropäischen Ländern auf 7, 8 Jahre oben. Und seit den 80er Jahren, also ziemlich genau seit 1980, also Beginn der 1980er Jahre, schließt sich die Schere eigentlich wieder fast in dem gleichen Tempo. Und da sind wir mittlerweile bei 4 Jahren, beziehungsweise 5 Jahren oder in manchen Ländern schon bei 4 Jahren angekommen. Und ist natürlich auch wieder eine interessante Frage, wie weit schließt es sich denn noch oder geht es immer wieder auf? Und das sind also die Forschungsthemen, die uns beschäftigen und wahrscheinlich nie loslassen werden.
Wenn in diesen Geschichten die Männer nicht gleich von der ganzen Erde bzw. dem ganzen Sonnensystem verschwunden sind, so bilden sich die dargestellten Frauenbevölkerungen meist an abgeschotteten, geschlossenen Orten, etwa Enklaven in bergigen Urwäldern oder auf einem eigenen Planeten. Auch die Demografie ist auf solche Enklaven angewiesen, wo Frauen und auch in diesem Fall Männer mit möglichst wenig äußeren Einflüssen und in der gleichen und gleichbleibenden Weise leben. Mark Louis untersuchte her seit über 20 Jahren Kloster- und Ordensgemeinschaften.
Bei mir fing das Ganze mit der Diplomarbeit an, 1997, also vor ziemlich genau 20 Jahren. Mit dieser einfachen Frage eigentlich, wie viel ist biologisch? Und dann hat sich nach unseren Forschungsergebnissen herausgestellt, allzu viel ist es nicht. Also das, wir sind so in unserer Klosterstudie, das war so der Ansatz, mit dem das Ganze begonnen hat, dass wir geschaut haben, wie groß ist denn die Differenz zwischen Ordensfrauen und Ordensmännern, wo man ausgehen kann, dass da die nicht biologischen Faktoren keine so große Rolle spielen, weil die sehr ähnlich leben, sehr ähnliche Risikofaktoren auch haben bezüglich Gesundheit und Lebenserwartung. Und da war die Differenz eben nur 1 bis 1,5 Jahre, was eben ein Zeichen dafür ist, die Biologie kann zumindest nicht der zentrale Faktor sein, weil sonst könnten die Ordensleute dem Ganzen nicht entgehen. Und dann kommen eben die Fragen, was ist es denn dann? Und da spielen halt auch die Fragen nach der Gesellschaft an sich, der Einfluss der Gesellschaft, der Ökonomie, ökonomischer Einfluss, der medizinische Standard natürlich auch. Das sind alles Dinge, die sich dauernd ändern im Laufe der Zeit, die sich auch zwischen Bevölkerungen verändern. Und das macht es eben so kompliziert, weil die Dinge dann auch nicht nur, erstens mal sind sie schwer zu messen. Und dann ist es ja auch nicht so, dass die jeder einzeln für sich wirkt, dass man einfach sagen kann, das plus das plus das plus das kommt am Ende 6 Jahre raus, sondern es interagiert ja auch selbst mit der Biologie. Das klingt im ersten Moment auch wieder so einfach. Biologie ist irgendwie das, was von der Natur vorgegeben ist, aber auch da gibt es natürlich sehr viele Interaktionen mit anderen Faktoren. Man weiß zum Beispiel, dass das Rauchen, was ja so der Risikofaktor Nummer 1 ist in der heutigen Gesellschaft, dass der zum Beispiel bei Frauen und Männern unterschiedlich wirkt. Also Männer rauchen mehr, rauchen stärkere Zigaretten, rauchen zu höheren Anteilen. Dadurch hat Rauchen einen viel größeren Effekt auf die Lebenserwartung bei den Männern. Aber es gibt Studien, die zeigen, wenn man diese Unterschiede jetzt in der Häufigkeit und der Art rausrechnet, also wenn man sozusagen das gleichsetzt bei Frauen und Männern, dass dann Rauchen wiederum bei den Frauen einen stärkeren Einfluss, einen negativen Einfluss auf Gesundheit und Lebenserwartung hat.
Die Frage, warum Frauen länger leben als Männer, ist also hochkomplex und die Demografie muss, um sie zu beantworten, viele Faktoren berücksichtigen. Die Idee der Klosterstudie ist es also, eine möglichst homogene Gruppe über eine längere Zeit hin untersuchen zu können.
Bekannt ist, dass natürlich gerade Verhaltensweisen und Tagesabläufe, vor allen Dingen auch sozioökonomischer Status, was Bildungseinflüsse, Berufstätigkeit, Einkommen, dass das ganz starken Einfluss auf Lebenserwartung und Gesundheit hat. Und gerade bei der Frage nach den Geschlechtern spielt es natürlich auch mit rein, weil da gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern und die sich natürlich dann auch dementsprechend auf die Lebenserwartung auswirken. Und das war eben die Idee der Klosterstudie, da eine Gruppe von Frauen und Männern zu finden, die sich in all diesen Faktoren möglichst ähnlich sind. So als Wissenschaftler hat man die Vorstellung, man müsste eigentlich ein Experiment machen, um das wirklich rauszufinden, wie viel ist jetzt da natürlich von dieser Gesundheits- und Lebenserwartungsdifferenz. Das geht natürlich nicht. Aber da kommt man diesem Gedanken des Experiments, glaube ich, am nächsten.
Das war In the City von Annika. Und wir kommen wieder zur Literatur bei Super Science Me, der Wissenschaftssendung auf Radio Orange 94.0, in der es heute um sogenannte Single Sex Worlds oder Single Gender Societies geht, die nur aus weiblichen Mitgliedern bestehen. In den literarischen Gedankenexperimenten sind die Männer aus vollkommen unterschiedlichen Gründen ausgestorben. Und sehr oft sind sie daran selber schuld. Dazu nochmal Magdalena Hangl.
In den 70er, 80er Jahren war die Naturwissenschaft noch stärker männlich dominiert als heute. Sie sind heute sicher auch noch stark männlich dominiert, aber damals war es noch schwieriger. Beziehungsweise die Frauen, die in den Naturwissenschaften waren, waren nicht sichtbar. Und gerade diese Postapokalypsen, die eigentlich immer durch technisches Fehlverhalten oder durch mangelndes Verantwortungsbewusstsein in Umgang mit Technik ausgelöst wurden, sind deshalb alle männlich eingeleitet. Männer, die auf den Knopf gedrückt haben, quasi um eine atomare Katastrophe auszulösen. Oder die eben so lange mit Gentechnik manipuliert haben oder gespielt haben, dass sie diesen Virus hergestellt haben, der Männer ausrottet. Oder dass sogar in manchen Texten wird das angedeutet, dass es Männer waren, die eigentlich diesen Virus als Waffe verwenden wollten. Also die Apokalypse ist definitiv männlich konnotiert.
Und damit zu einer weiteren Autorin, Alice Sheldon, besser bekannt unter ihrem Pseudonym James Tiptree Jr.
James Tiptree oder eigentlich Alice Sheldon, das ist auch eine sehr wichtige Science-Fiction-Autorin, die lange unter einem männlichen Pseudonym publiziert hat. Also wirklich nur ganz, ganz wenige Leute gewusst, dass es eigentlich eine Frau ist und die relativ auch militärische Science-Fiction teilweise geschrieben hat, weshalb auch viele Leute davon überzeugt waren, das kann ja gar keine Frau sein, weil die kennt sich viel zu gut mit diesen militärischen Strukturen aus. Und die hat in einer Kurzgeschichte namens Houston Reed eine Gruppe männlicher Astronauten beschrieben, die aus irgendeinem Grund im Weltall aus dem zeitgenössischen in die Zukunft befördert werden.
Were we in a black hole?
Not in one, or we wouldn't be here. If we are here. But we could have passed...
Calling Sunbird 1. This is Luna Central calling Major Norman Davis. We're very puzzled as to who you are and how you got into your present position. If you really are Sunbird 1, we think you must have skipped forward in time when you passed through some sort of a gravitational phenomenon. Over.
In den Archiven des Internets finden sich einige Ausgaben der Hörspielreihe Sci-Fi Radio, darunter auch als Public Domain Houston, Houston, Do You Read?
We have five main activities. Was industry the word? Well, food. That's farming and fishing. Communications, transport and space, and that's us. Gloria's out on a flyby of the two inner planets, and that's how she happens to be in your neighborhood. We live a lot simpler than you did, I think. The fifth activity is the children. Babies.
Whew. 2 million people and space capabilities. Man, that is incredible. Are you hearing what I'm hearing?
Not one word about their government. Not a word about economic conditions. We're talking to a bunch of monkeys. Luna, Margot, who's your president?
President? Oh, you mean like queens and kings? No, we realize you had a very complex government, but with so few people, we don't have that type of formal structure at all. Our communications are good, and everyone is kept informed. The people in each activity are in charge of doing it while they're there.
What do you mean, while they're there?
Well, we rotate, mostly in 5-year hitches. I used to be on the Zeppelins and such. We all work, and things are basically more stable now, I gather. But we can't, take you to our leader, if that's what you mean. It's just an old joke.
Houston, Houston, Do You Read von Alice Sheldon, besser bekannt unter dem Pseudonym James Tiptree Jr. Dazu Magdalena Hangl.
Dann am Ende der Kurzgeschichte stellt sich dann auch heraus, dass die Frauen eigentlich gar nicht wirklich daran Interesse haben, die Männer zu retten, dass sie biologisch gesehen für zu gewaltbereit halten, um sie nicht nach Hause zu nehmen, sondern dass sie eigentlich auch nur an ihrem Sperma interessiert sind.
Judy, if you manage to pick them up, you'll have to spend nearly a year in the ship with these male creatures from a very different culture. Jan says you should remember history and it's a risk, no matter what Connie says. Sorry, Sunbird, hate to be so rude. Over.
Die Kurzgeschichte Houston, Houston, Do You Read von James Tiptree Jr. Ihr hört noch immer Super Science Me auf Radio Orange 94.0 und es geht um reine Frauengesellschaften in der Literatur. In diesem Zusammenhang sind noch zwei weitere Texte absolut zu erwähnen. The Left Hand of Darkness oder auf Deutsch Der Winterplanet von Ursula K. Le Guin und Marge Piercy's Woman at the Edge of Time. Auch über diese beiden Romane habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin Magdalena Hangl gesprochen.
Von Ursula Le Guin gibt es einen der ersten Texte, die eine androgyne Gesellschaft beschreiben, The Left Hand of Darkness oder Die linke Hand der Dunkelheit, auch aus 1989. Und der Protagonist kommt auf eine Welt mit einer Spezies, die kein Geschlecht hat. Außer zur Fortpflanzungszeit, das passiert ungefähr einmal im Monat, dass sie ein paar Tage lang dann entweder männlich oder weiblich in dem Sinne sind, dass es ein zeugendes und ein empfangendes Geschlecht gibt. Also ein Geschlecht trägt dann aus und das andere zeugt. Aber sie können nicht gezielt steuern, wer welches Geschlecht haben wird. Und eins der berühmtesten Zitate aus dem Buch ist, denke ich, The King is pregnant, der König ist schwanger. Der spannendste Gedanke an dieser Gesellschaft ist einfach, dass dadurch, dass niemand weiß, ob er jetzt schwanger oder er oder sie schwanger wird oder nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, in dieser Gesellschaft auf Basis dessen zu diskriminieren.
Der Elterninstinkt variiert auf Gethin genauso stark wie anderswo. Man kann unmöglich verallgemeinern. Nie habe ich gesehen, dass ein Kahida ein Kind schlug. Ein einziges Mal habe ich erlebt, dass einer wütend ein Kind anschrie. Ihre Liebe zu den Kindern ist tief, zärtlich, beinahe ganz und gar selbstlos. Möglicherweise ist es allein diese Selbstlosigkeit, in der sie sich von dem unterscheiden, was wir als mütterlichen Instinkt bezeichnen. Ich selbst vermute, dass der Unterschied zwischen dem mütterlichen und väterlichen Instinkt kaum erwähnenswert ist. Der Elterninstinkt, der Wunsch zu beschützen und zu fördern, ist ein Charakteristikum, das nicht an das Geschlecht gebunden ist. Anfang Hackener hörten wir in Gorin Hering, in den von statischem Rauschen untermalten Palastbulletins, dass König Agaven die Geburt eines Erben angekündigt hatte. Der König war schwanger. Das fand nicht nur ich komisch, sondern auch die Clanmitglieder von Goren Hering, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Sie sagten, er sei zu alt, um Kinder zur Welt zu bringen, und ließen sich nicht nur witzig, sondern sogar obszön darüber aus. Die Alten hörten tagelang nicht auf zu kichern. Sie lachten über den König, doch abgesehen davon interessierten sie sich nicht besonders für ihn. Ein Zitat aus The Left Hand of Darkness von Ursula K. Le Guin. Kommen wir jetzt zu Marge Piercy.
Woman at the Edge of Time oder Die Frau am Abgrund der Zeit von Marge Piercy aus 1976 ist insofern eben interessant, weil es diese kulturelle, androgyne Gesellschaft konstruiert, die aber auch, und das ist in den meisten Texte der Fall, durch eine Protagonistin oder auch auf Protagonisten erfahren wird, die aus unserer zeitgenössischen Gesellschaft kommt. Conny, das ist die Protagonistin, ist auch insofern spannend, dass sie eine der einzigen oder der wenigen Women of Color ist, die als Protagonistin in diesem Roman auftreten. Und Conny hat, weil ihre Psyche auf eine bestimmte Art und Weise beschaffen ist, die Möglichkeit quasi mit Leuten aus der Zukunft zu kommunizieren.
Conny, wenn wir auf die Welt kommen, schreien wir alle Ach und Ich. Die Fähigkeit, die wir erwerben müssen, ist für den anderen da zu sein, Beziehungen aufzubauen, zusammenzuarbeiten. Alles, was wir lernen, hat zum Ziel, dass wir ein starkes Selbstgefühl entwickeln und uns allem Lebendigen verbunden fühlen, dass wir auf der Welt zu Hause sind.
Woman at the Edge of Time von Marge Piercy.
Es gibt auch keine Städte mehr, die Kommunen sind nur so groß, dass sie sich selber erhalten können, wobei sie schon noch in Kontakt zu anderen Kommunen stehen. Aber es ist ganz wichtig, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dass eine Gemeinschaft nur so groß sein darf, wie sie sich selber erhalten kann.
Geburt, 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 schien Luciente ihr ins Ohr zu singen. Das ist alles, wovon du träumen kannst. Unsere Würde beziehen wir aus unserer Arbeit. Die Kinder werden von allen gemeinsam aufgezogen. Hast du das nicht gemerkt? Romantische Liebe, Sex, Geburt, Kinder, darauf bist du fixiert. Das ist aber nicht mehr nur die Sache der Frauen. Es ist die Sache aller.
Diese Ausgabe von Super Science Me auf Radio Orange 94.0 dreht sich um fiktive Entwürfe von reinen Frauengesellschaften. Jedoch konnten wir nicht alles besprechen. Neben den angesprochenen Büchern von Charlotte Perkins Gilman, von Joanna Russ, von Marge Piercy, Ursula K. Le Guin und James Tiptree Jr. gibt es noch einige Single-Sex-Science-Fiction-Bücher, über die uns zu sprechen heute keine Zeit geblieben ist. Zu empfehlen sind darunter etwa Laurie R. King's Califia's Daughters, Joan Slonczewski, A Door into Ocean, Nicola Griffith, Ammonite oder The Gate to Women's Country von Sherry S. Tepper und The Shore of Women von Pamela Sargent. Eine Literaturliste der zitierten und jetzt empfohlenen Bücher finden Sie auf der Seite dieser Sendung. Diese gesellschaftlichen Szenarien sind aus feministischer Perspektive hochinteressant, aber sie sind nicht unbedingt immer unproblematisch. Die Literaturwissenschaftlerin Magdalena Hangl, die über sexualisierte Gewalt in Science Fiction forscht und sich insofern besonders für diese fiktiven, reinen Frauengesellschaften interessiert, erkennt in einigen Aspekten dieser durchaus Kritikpunkte.
Diese Zuschreibung von diesen schwachen Frauen, die dann nur irgendwie durch Tricks oder durch das Aussterben von Männern dann in dominante gesellschaftliche Positionen gelangen können, ist auch nicht unproblematisch. Das ist ganz, ganz kritisch zu betrachten. Und was auch eben, das bringt mich zu meinem Forschungsgebiet zurück, was ich dann auch spannend finde, ist, dass Männer dann in diesen Kontexten irgendwie nicht vergewaltigbar sind. Oder zumindest wird es so dargestellt, dass Männer nicht die betroffene sexualisierte Gewalt sein können. Also wenn Männer vergewaltigt werden oder betroffene sexualisierte Gewalt sind, dann wird das oft unsichtbar gemacht. Oder nur sichtbar gemacht, wenn die Täter auch Männer sind. Das sind wobei dann oft ein Altersunterschied in diese Konstellation mit hineinfällt. Das heißt, die betroffene Person ist dann ein junger Mann oder ein Bub. Und diese Konstruktion des, dieses nicht vergewaltigbaren Mannes determiniert dann weiter diese Dichotomie zwischen Frau und Mann. Eben dieser starke Mann, der nicht vergewaltigt werden kann, und die Frau, die nur betroffen ist, aber auch nicht vergewaltigen kann. Also die Frau kann keine Täterin sein. Da gibt es natürlich schon Texte, die nicht ausbrechen aus diesem Bild, aber das ist schon das dominante Muster dahinter. Und das perpetuiert natürlich auch in Bezug auf Vergewaltigungskultur bestimmte Stereotype, die dann eben wieder sehr, sehr problematisch sind.
Ein Roman, der mit diesem Bild absolut bricht, ist The Power von Naomi Alderman. Um zum Schluss noch einen zeitgenössischen Buchtipp in dieses dichte Programm hineinzuquetschen. 2016 erschienen, erhielt der Roman The Power kürzlich den Bailey's Women's Prize for Fiction. Die britische Autorin Naomi Alderman beschreibt darin eine nahe Zukunft, in der Frauen ein Organ ausbilden, das Elektrizität bündeln kann. Die Frauen werden also biologisch elektroschockfähig, was das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern radikal umkehrt. Nicht allein reißen die Frauen international die absolute politische Macht an sich, es entwickelt sich auch eine Kultur der erbarmungslosen Gewalt gegenüber Männern. Das Bild der Frau als grundlegend besseren Menschen, das ja in diesem Sinne auch antifeministisch ist, wird hier also zurückgewiesen. Nun, vor dem Ende dieser Sendung, eine feministisch-künstlerische Intervention. Jetzt wird es zeitgenössisch, jetzt wird es wild, jetzt wird es kritisch.
Jetzt wird's kritisch, Graufruppe!
Die Grauenfruppe. Daniela Beuren, Elke Papp, Karin Seidner und Martina Sinowatz. Die vier Frauen verfolgen, wie sie selbst sagen, das avantgardistische Prinzip der assoziativen Montage in Wort und Aktion. In ihrer Performance bei den kritischen Literaturtagen, die Mitte Mai in der Brunnenpassage in Wien stattfanden, thematisierten die vier Schreiberinnen das künstlerische Arbeiten im Kollektiv und Schriftstellerinnen, Frauen und Muttersein. Mathilda ist ihr Gemeinschaftswerk und die Hauptfigur des nun folgenden Textabschnitts.
In der Nacht hatten sie geträumt, durch einen Spiegel zu gehen und als Mann auf der anderen Seite wieder herauszutreten. So fand sie, er, sich vor einem Buffet wieder,
wo es allerhand Nockerl und Knödel gab.
In einer Vielfalt, wie sie
er es noch nie gesehen hatte.
Ihr?
Ihm gefiel eine große Blonde,
die sich mit einer blassen Hochschwangeren unterhielt.
Ihm kam vor, dass sie etwas über Presstechnik redeten und sie...
Er dachte zunächst, die Schöne sei Winzerin.
Doch dann schien es ihr,
ihm, dass sie von der Presse war oder eher bei einem Verlag arbeitete.
Sie,
er, schlich näher und verlor das Interesse,
als er verstand,
dass es ums Gebären ging.
Die literarischen Aktivistinnen der Grauen Fruppe bei den kritischen Literaturtagen 2017.
Arbeiten bedeutet zur Selbstentfremdung fähig sein. Das hat ihr das Radio erzählt an einem dieser endlosen Nachmittage, an denen sie ständig auf die Uhr sah, weil sie darauf wartete, die Kinder, die gerade vom Mittagsschlaf erwacht waren, wieder ins Bett stecken zu können. Sie bewunderte die Menschen, die ihr selbst anscheinend so gut kannten, dass sie wussten, wann sie sich davon entfremdet hatten. Und da, jetzt war sie schockiert und erleichtert zugleich, mussten ja Millionen von Selbstentfremdeten auf der Straße herumlaufen. Diese für sie durch Erwerbsarbeit aufgewerteten waren in Wahrheit alle Selbstentfremdete. Mechanisch wischte sie den Kindern die klebrigen Finger mit einer feuchten Windel ab. Schon war es wieder Zeit, etwas mit den Kindern zu unternehmen. Sie mussten ja gefördert werden. Die von der Mutter ausgesuchte Tätigkeit musste den verschiedenen Altersstufen gerecht werden und sollte die Kinder anregen, aktivieren, fordern, aber nicht überfordern oder sie zur Passivität verleiten. Die Mutter sollte ihren Pflichten selbstverständlich nachkommen, aber nicht zu sehr an den Kindern kleben. Sie konnte vielleicht mit ihnen kochen oder backen. Das war eine kreative Tätigkeit. Soft Skills trainieren, die allen nützlich war. Sozialverhalten lernen und beim Kneten die Feinmotorik trainierte und den Kindern die Arbeitswelt der Mutter näher brachte. Wann immer sie konnte, schickte sie SMS an ihre Freundinnen oder saß vor dem Computer, um E-Mails und Texte zu verfassen. Dann, wenn alle Kinder schliefen, manchmal mittags, aber da hatte sie Angst, sie könnten durch das Geklapper der Tasten aufgeweckt werden. Oder spät abends, nachdem sie die Küche sauber gemacht, die Wäsche weggeräumt und die Wohnung in putztechnisch einwandfreien Zustand gebracht hatte. Sie war dann meistens sehr müde und ihr Mann meinte tadelnd, sie solle sich jetzt ausruhen, beziehungsweise eigentlich gleich schlafen gehen. Aber sie wollte noch unbedingt etwas intellektuell halbwegs Reizvolles erleben. Letzten Abend jedoch hatte der PC gestreikt.
Unerwarteter Ausnahmefehler,
stand da groß am Bildschirm. Na, so ein Selbstbewusstsein möchte ich auch einmal haben, dachte sie und fuhr das Gerät herunter.
Das war die Grauenfruppe. Ein Mitschnitt aus ihrer Performance bei den kritischen Literaturtagen 2017. Und da war sie wieder, die Forderung nach einem eigenen Zimmer. A Room of One's Own, so hieß ein 1929 geschriebenes Essay von Virginia Woolf und es gab einem Phänomen einen konkreten Namen. Während Männer sich in Arbeitszimmer, Herrenclubs, Zigarren, Stübchen und Bibliotheken zurückzogen, fehlte Frauen ein eigener Raum, in dem sie unabhängig von der Familie und allein ihre Gedanken formulieren konnten. Die hier besprochenen Single-Sex-Worlds kreieren einen utopischen weiblichen Room of One's Own und sind damit nicht nur kritisch, sondern auch eskapistische feministische Literatur. Magdalene Hangl hat das Schlusswort.
Eine der Paradigmen der Utopien oder Dystopien ist das Räumliche. Dieser abgetrennte Raum, weg von unserer Gesellschaft, wo eben dann durch diese räumliche Isolierung auch andere Sachen möglich sind. Und ich glaube, dass der Eskapismus eine ganz starke Rolle gespielt hat oder noch immer spielt. Und dass dementsprechend auch die großen, also die starken Zeiten der utopischen oder dystopischen Literaturproduktion, die gehen mit den Frauenbewegungen ein. Mit der ersten Frauenbewegung nicht so stark, aber dann mit der zweiten Frauenbewegung liegt es wirklich auf der Hand. Es ist nach Raum gesucht worden, nach Möglichkeit, um die Sachen, die theoretisch diskutiert worden sind in der Frauenbewegung, egal ob in Frauenzentren, kleinen Gruppen oder im universitären Rahmen, dann später auch in den Gender Studies, um die Sachen leichter greifbar zu machen. Diese Science-Fiction-Texte sind auch geschrieben worden, um Frauen, die jetzt nicht unbedingt, oder auch Männern, Menschen generell, die keinen argen Zugang zu akademischen Diskursen haben, das irgendwie deutlich zu machen, irgendwie zu zeigen, hey, es könnte auch anders gehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein guter, zusammenfassender Punkt, dass sie einfach vermitteln wollen, dass Geschlecht kulturell dominiert ist, also dass es Gender gibt.
Das war Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. In dieser ersten Ausgabe ging es um Vorstellungen reiner Frauengesellschaften in Literatur und Wissenschaft. Ihr könnt diese Sendung nachhören unter einem Link, den ihr auf o94.at findet. Ihr findet dort auch eine Liste der hier zitierten besprochenen Bücher und ihrer deutschen Übersetzung sowie weiterführende Links zum Thema. Ich bedanke mich herzlich bei meinen zwei GesprächspartnerInnen Magdalena Hangl und Marc Louis und bei Carola Fuchs, die Literaturzitate gelesen hat. Die kommende Ausgabe von Super Science Me wird am 10. Oktober um 18 Uhr auf Radio Orange 94.0 ausgestrahlt. Die Super Scientific und Super Non-Scientific Community wird sich dabei mit dem Motiv des Jungbrunnen beschäftigen. Es wird darum gehen, wie sich die Literatur Quellen ewiger Jugend ausmalt, von Brunnen im Schlaraffenland bis zu gentechnisch-biochemischen Verjüngungskuren. Es geht um gewagte Experimente sowie die unglaubliche Geschichte der ersten unsterblichen Zellenkultur und außerdem darum, was die interdisziplinäre Altersforschung heute beschäftigt. Ihr erreicht uns auf der Seite der Sendereihe unter o94.at. Wir freuen uns über Ideen, Anregungen und Vorschläge. Das war Julia Grillmeier. Bis zum nächsten Mal bei
Super Science Me. das Klagelied der Elvira O. Im Jahr 2050 oder so. Sie wird nie wieder ihrer Laster froh. Im Jahr 2050 und 2. Ach, wo sind die goldenen Jahre, als ich noch verderblich war? Wer weint schon bei der Schilderung meiner traurigen Verwilderung? Ach, wo sind die goldenen Jahre, als ich noch ein Ärgernis war? Mein Gewerbe ist gefährdet, weil ein jeder sich gebärdet, so als wüsste er in meiner Branche Bescheid. Registriert von 2 Computern und gewerkschaftlich erfasst, seid die Liebe vordergründig, fall dem Staat ich nun zur Last. Ach, wo sind die goldenen Jahre, als ich noch verderblich war? Wer weint schon bei der Schilderung meiner traurigen Verwilderung? Ach, wo sind die goldenen Jahre, als ich noch ein Ärgernis war?